palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, meine Lieben. Der 18. Spieltag ist gespielt in der Serie A und die DAZN Social Media Crew macht auf Fums und sagt, 2011 hat angerufen und will die Tabelle zurückhaben. Dementsprechend sehe ich auch wieder aus wie 18 und habe mich mal frisch rasiert. Kommt nicht so gut an, aber zum Glück kann ich ja gerade Maske tragen und sehe auch kaum Leute und auch meine geschätzten, nein, und auch mein, du bist ja kein Gast, Marius. Marius ist ja kein Gast, aber den sehe ich auch nicht, aber den höre ich zumindest. Moin nach Hamburg.
Das ist aber schön, dass ich kein Gast bin in ja. deinem in unserem Podcast. Nein.
Du bist Gast in meinem Herzen.
Oh, hi.
Hi. Aber wir haben auch mal wieder einen Gast und zwar Markus, der uns später erklärt, warum die Roma überhaupt nicht imstande war beim Derby an den Start zu kommen, so richtig. Und als erstes würde ich gerne fragen, wo biegt man falsch ab, wenn man sich Excel-Tabellen macht für seinen eigenen Trikotbestand, Markus? Hallo erstmal.
Ja, hallo, ciao ragazzi und gute. Ich bin der Gast tatsächlich und ich bin auch ganz froh, dass das so ist, weil wenn ich mir die Expertise von euch zwei angucke, bin ich ganz froh, dass ich da nicht jede Woche irgendwie versuchen muss mitzuhalten. Ja, so eine Tabelle ist halt, das ist halt der Allmann sondergleichen. Man muss dann halt doch ein bisschen genau wissen und ehrlich gesagt kommt man auch ein bisschen durcheinander. Und bevor ich mir ein Trikot zweimal kaufe, weil ich das irgendwie schon 15 Jahre habe, habe ich jetzt lieber mal eine Liste angelegt. Und es ist Lockdown, das kommt natürlich auch dazu.
Ja, das stimmt.
Da hat man natürlich auch ein bisschen Zeit.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wie viele sind es insgesamt?
Von der Eintracht 58 und von sonstigen Vereinen so um die 60.
Okay.
Die meisten Roma.
Dir passiert dann sowas auf jeden Fall nicht, wie ich habe letztens hier unten mal ausgemistet und dann so, huch, warum habe ich ein Haristeas-Trikot? Das hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen, also vielleicht muss ich auch so eine Liste machen.
Ja, kann ich dir empfehlen. Jetzt ist die Zeit, wann, wenn nicht während des Lockdowns.
Ja, stimmt. Aber wir wollen ja nicht über unsere Trikots sprechen, sondern über das, was in Italien am Wochenende so abgegangen ist. Und das war tatsächlich wieder einiges und auch schon in den Tagen davor. Ich würde ganz gerne kurz zurückblicken, weil ja da auch einiges los war auf den Pokalwettbewerb und weil wir dazu auch eine Frage erhalten haben. Ich selbst durfte mich um Juve kümmern, die in der Verlängerung gegen Genoa weitergekommen sind. Ich muss sagen, Grüße nochmal an Lennart Ciborra und alle, die sich ein bisschen drüber geärgert haben, wie oft der Name gefallen ist, aber er hat tatsächlich eine gute Partie gemacht und auch sein erstes Tor für Genoa erzielt. Es hat dann leider trotzdem nicht gereicht, denn irgendwie hätten sich die Gäste da in der Coppa sogar ja, ein Elfmeterschießen verdient gehabt. Aber es war auch jugendforscht. Pirlo hat viel ausprobiert. Da ist es noch gut gegangen. Jetzt am Wochenende mit sozusagen der Bestbesetzung ist es nicht mehr gut gegangen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, was da bei Inter Juve unterwegs war. Aber Marius, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Die Frage zum Pokalwettbewerb war, wie der Stellenwert so wahrgenommen wird aus unserer Sicht.
Genau, also Florian hatte sich gemeldet bei Instagram und hat gefragt, was wir über das System der Coppa Italia denken, weil da laut seiner Meinung der pokaltypische Reiz wie beim DFB-Pokal verloren geht. Hintergrund ist, dass Juve und Co. erst jetzt im Achtelfinale eingestiegen sind und eben, wie Florian sagt, kleinere Teams erstmal untereinander aussortiert werden und dann gibt es auch noch im Halbfinale ein Hin- und ein Rückspiel. Das heißt, im Endspiel sind eigentlich immer nur die Top-Teams. Und dazu wollte er gerne mal unsere Meinung haben.
Ja, kann ich kurz machen, finde ich scheiße.
Ja, ich auch. Also ich meine, klar, jetzt, es gibt jetzt auch, Spal hat jetzt auch gegen Sassuolo gewonnen und steht jetzt irgendwie im Viertelfinale, aber die haben ja überhaupt keine realistische Chance, über das Halbfinale hinauszukommen. Und auch, also die Erstrundenspiele von Inter Mailand beim Viertligisten eurer Wahl, ja, könnte es halt mal geben, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich.
Albino Leffe, sorry.
Ja, stimmt.
Marius, Albino Leffe, vierte Liga, klingt wie
Genau,
belgisches
ja.
Bier, aber ist tatsächlich ein Fußballverein.
Ja, also ist tatsächlich irgendwie so Vorbote für, ich glaube, die Supercoppa wurde ja auch schon mal irgendwo in den Emiraten ausgetragen. Ich habe manchmal das Gefühl, spätestens das Halbfinale mit Hin- und Rückspiel soll halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass dann zwei Top-Teams ins Finale kommen, dass man eventuell dann auch irgendwie die Coppa mal nicht im Olympico, sondern irgendwie in Dubai spielt, dann können sie danach direkt da im Urlaub bleiben, die Spieler, was weiß ich was. Wer so ein bisschen den Podcast verfolgt, glaube ich, kann sich so ungefähr noch zwei, drei Sätze dazu denken, was ich davon halte. Aber ja, trotzdem hat es jetzt nicht den Nullstellenwert. So aus sportlicher Fansicht glaube ich, dass das schon und auch für die Trainer und die Spieler schon noch ein Wettbewerb ist und ein goldenes Trophächen, das man gern abstaubt. Wie ist es denn bei dir, Markus, wenn wir dich schon mal haben? Die Roma spielt ja erst noch jetzt nächste Woche.
Ja, ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Für mich ist wichtig, dass ich in der Liga und im Pokal irgendwo eine Entwicklung sehe. Pokal ist natürlich, wie man in Deutschland auch schon sagt, der kürzeste Weg nach Europa. Aber wie du schon sagst, die Leistungsdichte wird halt hinten raus. Gerade dadurch, dass sich die Kleinen schon selber gegenseitig eliminieren, wird es halt auch relativ schnell relativ dünn. Und wenn du wie die Roma halt gegen Top-Teams regelmäßig schlecht aussiehst, dann wäre es dir vielleicht auch nicht unrecht, wenn so ein paar Kleinere auf dem Weg schon mal den einen oder anderen aus dem Weg räumen.
Ihr müsst noch gegen Spezia dran, würdet bei einem Erfolg gegen Napoli spielen. Juve trifft aufs Ball, das hat Marius schon gesagt. Atalanta ist weitergekommen, trifft auf den Sieger der Partie Lazio Parma. Also vielleicht kann Marius ja doch noch nach Europa. Wobei mir fehlt der Glaube ein wenig dran. Und Inter hat sich gegen Florenz durchgesetzt durch einen späten Treffer in der Verlängerung Lukakus. Genauso wie Milan im Elfmeterschießen, allerdings erst gegen Torino. Und da gibt es dann im Viertelfinale das Derby in Mailand. Apropos, gezündet wurde ja tatsächlich auch am Wochenende ein wenig vor dem San Siro. Da wurde ordentlich geböllert vor dem Spiel, während dem Spiel. Tatsächlich Bonucci war es, dem ist dann auch mal was ins Auge geflogen. Aber hat jetzt tatsächlich gar nicht so hohe Wellen geschlagen. Das in Italien nimmt man das so zur Kenntnis.
In den 80ern war es schlimmer, sagen wir wahrscheinlich.
Genau.
Das schöne Bild von euch, irgendeinem Inter und einem Milan-Spieler, die da Materazzi und ein anderer, die Arm in Arm sich das Feuerwerk angucken.
Rui Costa, oder?
Rui Stimmt, ja,
Costa,
genau,
genau.
ja.
Legendäres Bild.
Es gab vor dem Spiel so, ich habe es einmal kurz gesehen, Ronaldo, wie er dann auch zum Schiri hingeht und sagt so, ja, ist ja draußen, jetzt können wir schon anfangen zu spielen, oder? Also, aber es war so ganz kurz Topspiel-Atmosphäre auch außenrum und dann tatsächlich ein hochverdienter 2-0-Sieg von Inter, kann man so festhalten. Also Juve hat eigentlich am Anfang Glück, dass Inter da noch so viel hat liegen gelassen an Chancen. Oder seht ihr das anders, Marius?
Nö, kann ich zustimmen. Also selbst hat Juve jetzt nicht so unglaublich häufig aufs Tor geschossen und Inter war einfach besser. Also da sind sie ja seit Jahren nicht gewesen. Und jetzt hat die Entwicklung, da können wir uns dann auch mal wieder selbst auf die Schulter klopfen, hatte gezeigt, dass da zumindest für dieses Jahr die Wachablösung ja, vollzogen ist jetzt mittlerweile. Also wenn Juve gegen Napoli gewinnt, das Nachholspiel, haben sie, wie viele Punkte sind es dann noch? Jetzt haben sie gerade sieben, ne? Sieben Rückstand.
Ja, genau.
Und ich glaube, mit unserer These, dass Mailand Meister wird, liegen wir nach dem Spiel gar nicht so schlecht.
Ja, dadurch, dass Napoli ja auch zwischendurch geschwächelt hat, jetzt am Wochenende nicht, aber man möge sich mal vorstellen, Napoli hätte nicht so deppert gegen Spezia verloren und noch das Nachholspiel in der Hinterhand. Aber du hast es gesagt, so oft haben sie nicht aufs Tor geschossen. Juve 9-mal, Inter 17-mal. Die Tore Vidal, der tatsächlich rechtzeitig in Form gekommen ist, relativ gutes Spiel gemacht. Und dann in der 52. Barella. Und sie hätten tatsächlich das eine oder andere Tor noch mehr schießen können. Markus, wenn du Inter anschaust, wie sehr ärgerst du dich darüber, dass Entwicklungen bei anderen Teams so möglich sind und bei deiner Roma noch nicht so richtig? Oder sagst du, naja, die haben auch doch den ein oder anderen Groschen mehr in der Tasche?
Ja, das ist natürlich klar, dass die erstmal mehr Geld haben und auch mehr Geld investieren. Aber um nochmal auf das Spiel gegen Juve zurückzukommen, der Pass von Bastoni in den Lauf von Barella vom 2-0, unfassbar. Und wie der denn auch dann reinknallt, oben schön in den Knick. Also das hätte Lukaku eigentlich nicht besser machen können, das Ding. Ja, wenn ich das jetzt mit der Situation bei der Roma vergleiche, du hast halt im Prinzip bei Inter aktuell einfach einen anderen Kader, eine andere Stärke. Du hast wahnsinnig viele Optionen. Du kannst es dir erlauben, mit Christian Eriksen halt einfach mal auf die Bank zu setzen, weil, naja, er ist halt da, aber ich brauche ihn nicht. Dein Spezialfreund Alexis Sanchez fällt auf der Bank rum. Da kann die Roma natürlich nicht mithalten. Das ist halt momentan einfach so, weil die gerade halt ihren Umbruch haben. Der dauert auch noch ein bisschen die Scherben von Monchi aufkehren. Da ist von allem etwas dabei eigentlich. Gut, du hast natürlich mit Conte einen Mann an der Seitenlinie, der ja, ein bisschen einen auf Promi Shopping Queen macht und lieber zwei Spieler mehr als zu wenig holt. Aber du hast halt schon eine Wahnsinns-Leistungsdichte in dem Kader. Dann, wenn ich mir andere Teams anschaue, die da oben stehen, Milan, die jetzt nochmal einen Zukic dazu holen, Juve sowieso, du hast Napoli mit einem Wahnsinnskader und wenn man realistisch ist, die Roma ist nicht schlecht, vor allem der erste Anzug sitzt eigentlich in den meisten Spielen. Aber wenn es dann, sage ich mal, quasi auf die Tiefe im Kader einfach geht, dann wird es bei der Roma halt schneller dünn als bei den meisten anderen, die da oben stehen. Auch Bergamo zum Beispiel haben auch eine Wahnsinnstiefe im Kader. Muriel von der Bank zu bringen, das ist natürlich auch ein Luxus, den hat die Roma einfach nicht.
Ja, aber das, was du zu Bastoni gesagt hast, unterschreibe ich voll. Das war geil. Ich hasse nichts mehr, als wenn Sportreporter Vergleiche zwischen Sportarten anstreben mit Quarterback oder so. Aber ich sag mal, Aaron Rodgers hätte den nicht besser gespielt.
Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich lache trotzdem.
Was? Okay. Wenn wir gerade noch bei Inter sind, wir wollen uns heute nicht ganz so lang mit den anderen Clubs aufhalten, weil ihr habt schon gemerkt, Markus hat so viel zu seiner Roma zu sagen und tatsächlich ist das ja ein Verein, der ja auch über eine große Fantiefe in Deutschland und generell verfügt. Deswegen sollt ihr da auf eure Kosten kommen. Aber, das habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht, was wollte ich sagen? Wir hatten Fragen zu Inter. Marius, da kannst du mir auch einfach mal helfen dann, wenn du merkst, dass das.
Ich habe ja jetzt schon 6 Monate Erfahrung und weiß, dass du dich da auch gut selbst raus manövrieren kannst. Hat ja jetzt auch wieder geklappt. Wir haben einige Fragen tatsächlich bekommen zu Inter.
Genau, Conte Eriksen war einmal eine Frage, warum er wieder so ein bisschen auf ihn zugeht. Ich nehme das gar nicht so wahr, dass er auf ihn zugeht, so richtig. Also nur so ein bisschen, weil er vielleicht auch weiß, dass er ihn nicht mehr verkauft bekommt, oder?
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt. Also, um das aufzulösen, er hat halt vor dem Coppa-Spiel gegen die Fiorentina, ja, nachdem er ihn in den letzten Wochen eigentlich ja immer runtergemacht hat, hat er ihn jetzt wieder hochgezogen, quasi. Hat gesagt, er hat mit ihm an der Taktik arbeiten können und er weiß jetzt, dass er auch Eriksen auf der Brozovic-Position, also dieses Deep-Lying-Playmaker oder wie man es nennt, Spielgestalter auf der Sechs, dass er ihn da bringen kann und er erwartet sich große Dinge da von Eriksen.
Zuckerbrot und Peitsche, oder?
Ja, so ungefähr. Es passt ja auch irgendwie zu Conte. Interchef Marotta hat am Wochenende gesagt, dass sich das hat er nicht direkt gesagt, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dass sich an dem Willen Inter abzugeben, Eriksen abzugeben von Inter, dass sich da nichts geändert hat, aber der Sportdirektor Ausilio würde sich kümmern um alle Gerüchte, die es da gibt und wenn es was Konkretes gibt, dann sagt Marotta Bescheid. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch einfach so ein Ding ist, ja, wenn es jetzt in den nächsten 2 Wochen nichts wird und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es was wird, dann kann es ja nicht den einfach so außen vor auf der Bank haben. So, ich glaube, das geht mit dem Spieler von diesem Status dann am Ende nicht. Den Özil machen, sozusagen.
Nee, ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht. Ja, mich würde es tatsächlich, ja, das habe ich ja auch schon oft genug erwähnt, ich mag Eriksen, mich würde es natürlich irgendwie freuen. Ich glaube einfach nicht dran, dass das auf Dauer irgendwie noch zu einer halbwegs, ja, brauchbaren Liebesbeziehung Schrägstrich Affäre wird. Das ist irgendwie das Tinder-Date, wo du dann dem Freund schreibst, kannst du mich bitte mal anrufen und sagen, dass irgendwie ein Notfall ist, ich komme hier nicht raus. Was? Nein, ist mir noch nicht passiert.
Hat konnte ihn, aber hat ihn noch nicht geghostet.
Was gab es noch? Und dann gab es noch so eine Wirtschaftsfrage, wo ich mir gleich gedacht habe, das ist doch was für dich.
Ja, Danke.
Die Frage war,
Der BWL Marius, ja.
ja genau, was wir über die Gerüchte bezüglich des möglichen Eigentümerswechsel bei Inter zu BC Partners oder anderen denken und ob die aktuellen finanziellen Probleme Inters mittelfristig in ob sie die Probleme Inter mittelfristig in Probleme bringen könnten. So, ja, also Probleme und Probleme. Und ob demnächst andere Vereine noch in eine solche Lage geraten könnten. Ich sage mal, Corona hat der Fußballblase nicht zwingend geholfen, sich gesund zu stoßen. Und dass da der ein oder andere etwas über den ja, Möglichkeiten gelebt hat in den letzten Jahren, ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis. Aber bei Inter ist das tatsächlich nochmal ein bisschen ein speziellerer Fall.
Genau, also da kam auch von Sina die Frage nach dieser Vermarktungsgesellschaft und was denn mit diesem Deal ist. Ich glaube, das hatten wir dann auch zwischenzeitlich mal erwähnt. Den Deal gibt es. Also Inter hat 10% dieser Vermarktungsgesellschaft für nationale, internationale Medienrechte verkauft. Habe ich Inter gesagt? Serie A. Ja. Und damit ist halt so diese unmittelbaren finanziellen Probleme der vielen kleineren Vereine vor allem ist da jetzt erstmal Abhilfe geschaffen worden quasi. Bei Inter hat dass es finanzielle Probleme in Anführungszeichen gibt, sicherlich auch was damit zu tun, dass der Verein es nicht schafft, in der Champions League über die Gruppenphase hinauszukommen. Also Inter hat im vergangenen Geschäftsjahr ein Minus von 102 Millionen Euro gemacht. Und die chinesische Besitzerfirma Suning, die rund 70% hält, weiß halt auch, also das sind halt Wirtschaftsleute und die sagen, wenn wir da irgendwie gar nichts gewinnen können, dann müssen wir irgendwie mal gucken. Aber es geht jetzt nicht darum, dass jetzt da der Besitzer komplett gewechselt wird. Also was verhandelt wird wohl, ist eben ein Verkauf von bis zu 40% an diese Private Equity Firma, was für ein gruseliges Wort, BC Partners aus London. Und das soll eigentlich nur als Finanzspritze gelten. Also da geht es so um bis zu 500 Millionen Euro. Und Suning will sich dafür für die Prozente eine Rückkaufoption sichern. Das hatte Reuters berichtet, die Agentur. Und soll weiter im Management bleiben. Also BC Partners will quasi nur ein finanzielles Investment machen und nicht den Verein managen. Das ist aktuell der Stand.
Okay, ja, es ist nichts gegen dich persönlich, aber ich bin so ein bisschen ausgestiegen gerade.
Macht nichts. Ich finde das Thema auch nicht super interessant.
Financial Times Podcast.
Ja,
Lira Amore.
nein, aber die, also
Es
die,
ist ja, ist ja gut, wenn unsere ZuhörerInnen das interessiert, dann beantworten wir das
ja, ich
natürlich.
finde es ja
So.
tatsächlich auch wichtig und irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auch irgendwie spannend, aber manchmal ermüdet es mich so ein wenig. Ja, aber ich hoffe, die Frage ist trotzdem tatsächlich zur Zufriedenheit Sinas beantwortet worden. Lass uns mal ein kurzes Roundup machen und durch den Spieltag gehen. Markus, was hat dich am meisten überrascht an diesem Spieltag?
Also mir ist aufgefallen, dass Crotone scheinbar nur gegen Mitaufsteiger gewinnt und dass der Kollege Glick vielleicht den beschissensten Tag des kompletten Jahres gleich an Anfang gelegt hat. Und vielleicht für Marius nochmal das, weiß ich nicht, 90 plus 4, das weiß ich nicht, bei Parma, das ist so viel Pech, das ist ein. Es ist auch, klar, stehen sie nicht gut da, aber man kann halt auch wirklich einen Scheißpech haben am Ende.
Ja,
Das ist ja Wahnsinn.
ist so.
genau, Crotone gewinnt nämlich 4-1 gegen Benevento und ist doch noch nicht ganz so Deckel drauf auf dem Sarg, wie wir gedacht haben. Eigentor Klick, das war das, was du angesprochen hast, und sah auch das einem oder andere Mal, glaube ich, nicht ganz so gut aus da in der Verteidigung. Und mir das mal so, wenn ich mir das anmaßen darf. Parma, ja, tatsächlich. Marius' Optimismus ist tatsächlich zum Teil ja, bestätigt worden. Lange geführt durch Juraj Kuzka. Du musst mir noch mal kurz erklären, was das sollte, was du mir da geschrieben hast. Du hast ihn als modernen Matthias Sammer bezeichnet.
Genau, weil schon in der ersten Minute hat Vlad Kirikesh ihm mit einem hohen Bein, also nicht gewollt, das war kein Tim Wiese, sondern eher eine unglückliche Aktion, den Kopf kaputt getreten. Und der musste da dann erstmal behandelt werden, das hat tierisch geblutet und er ist dann aber mit so einem Netz
und
Pflastern oder Binden irgendwie wieder auf den Platz zurückgekommen und da sind aber auch dann rote Punkte überschritten. Dann hat er das Tor per Kopf gemacht natürlich.
Ah, ja, ich dachte, es war generell auf die Spielweise bezogen oder so, wo ich dann irgendwie gar nicht die Verbindung Kutzka-Sammer hergestellt habe.
Nee, irgendwie nicht.
Okay, na genau, und dann halt eben noch 90 plus 5 Strafstoß Juricic und deswegen nur 1:1 bei Sassuolo. Muss man tatsächlich, hättest du wahrscheinlich vorm Spiel unterschrieben, so im Spielverlauf her dann gesehen, wahrscheinlich nicht.
Ja, genau so. Hätte auch, also es gab Chancen auch durch Kuzka und Gervinho, die dann aus kürzerer Distanz sehr weit übers Tor geschossen haben. Damit hätte man den Deckel drauf machen können, denn Sassuolo in Abwesenheit von Locatelli und Berardi, klar haben die mehr Ballbesitz gehabt, aber wirklich gut waren sie nicht. Nicht zwingend. Parma hat das defensiv sehr gut gemacht. Muss ich mal herausheben, Daan Dirks, ein 17-jähriger Belgier, der sein Profidebüt gegeben hat in der Innenverteidigung an der Seite von Jacopone und das echt richtig, richtig gut gemacht hat. Also da merkt man diese defensive Stabilität, die Daversa bringen kann.
Hm.
Ja, hat er jetzt gemacht. Das war gut. Und ja, jetzt muss man sagen, dadurch, dass das nicht gewonnen wurde, gut, dass Torino, Genoa, Udinese auch nicht gewonnen haben und Cagliari spielen ja heute am Montagabend noch gegen Milan, dass sie da der Transparenz halber, gehe ich da aber auch nicht davon aus, dass sie das gewinnen werden.
Ja.
Aber da merkt man, also bei Parma hat sich jetzt innerhalb von einer Woche schon was getan und das ist so ein Spruch, den Markus und ich uns im Vorgang quasi schon aufgelegt haben. Vielleicht ist Livarani, der ja dann in der Serie B sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, ist vielleicht einfach kein Serie A-Trainer.
Genau, ist eher der Simon Terodde unter den Serie A-Coaches. In der zweiten Liga macht er alles kurz und klein und in der ersten läuft es dann halt nicht. Aber dann darf er in der zweiten safe die Bette auf den Aufstieg.
Marius wäre froh, wenn er den Weg in die zweite Liga nicht antreten muss, beziehungsweise in die Serie B. Dann könntet ihr den ja wiederholen, oder? Wäre ja dann auch so ein Ding, oder? Wenn ihr dann jetzt wieder Daversa entlasst und wenn ihr absteigt
ich weiß
und dann.
Nicht, ob der Vertrag dann noch gilt, weiß ich, jetzt gar nicht geguckt, ob sie den mit Liverani aufgelöst haben.
Okay.
Aber ja, dann kann man das sicherlich machen.
Okay. Ja, du hast es angesprochen, Udinese tatsächlich noch verloren. Sampdoria stark nach Rückstand noch gedreht, das habe ich mir angeguckt. Gefallen mir außerordentlich tatsächlich die Jungs von Ranieri, was die so gebacken bekommen in den letzten Wochen. Genua erkämpft sich ein 0:0 bei Atalanta. Kevin Strootman ist zurück in der Serie A. Hat da auch direkt mal von Beginn an gespielt und Mittelfeld gut stabilisiert. Insgesamt auch CFC unter Ballardini. Wie gesagt, ich habe es im Pokal schon gesehen. Echt verbessert tatsächlich. Das ist nicht mehr ganz so scheiße, wie das noch irgendwie in den Monaten davor war. Und wir müssen nur einmal kurz ein Wort über Napoli-Florenz verlieren. Ich dachte tatsächlich, die Fiorentina hat sich so ein bisschen gefangen und hatte bei dem Spiel irgendwie auch Angst, irgendwie drauf zu gehen, dass da vielleicht viele Tore fallen und dann zerschießt Napoli die 6:0. Zweimal Insigne, Demme, Lozano, Zielinski, Politano. Und da wurde auch mit dem Hashtag Serie Amore einfach mal lapidar die Frage gestellt bei Twitter, was ist los mit der Fiorentina? Und ich weiß es irgendwie auch nicht. Hast du da eine Erklärung für Markus?
Ja, also ihr sagt es ja schon, ihr seid euch auch nicht ganz einig, woran es liegt. Mal geht's gut, mal geht's eher schlecht. In dem Fall kommt natürlich noch dazu, dass du mit Napoli natürlich eine Mannschaft hast, die, ja, ich sag mal, bei der an dem Tag einfach alles lief. Das war ja zwischenzeitlich, ich möchte nicht sagen Schlachtfest, aber als Napoli, die haben die ja vorgeführt wie eine Schülermannschaft. Also da kam halt für die wahrscheinlich alles zusammen. Florenz sowieso inkonstant so ein bisschen und dann hast du Napoli mit breiter Brust und wenn es da erstmal läuft, wenn du mit so einer Mannschaft ins Rollen kommst, da kommst du halt als Fiorentina halt einfach nicht mehr zurück. Das kommt halt auch dabei rum.
Ich glaube, Insigne hatte ein bisschen Wut im Bauch, dass du ihn so kritisiert hast letzte Woche.
Ja, aber tatsächlich, also da haben sie wirklich das, was sie in den Spielen davor haben, alles liegen lassen. Ich glaube, 10 oder 11 Mal geschossen, 6-mal genetzt, davor gegen Spezia und so. So krassen Chancenwucher betrieben. Da haben sich wirklich ein bisschen den Frust von der Seele geballert. Und ich habe es vorhin schon mal eingangs erwähnt. Nicht auszudenken, was mit der Truppe Gattusos möglich wäre, wenn man dann auch diese vermeintlich leichten Spiele gewinnen würde. Torino ist auch schon gefallen bei dir, dass du glücklich bist, dass die keine 3 Punkte geholt haben. Mageres 0-0 gegen Spezia. Und vermutlich darf da Ciampaolo seine Sachen packen. Und man muss sich mal überlegen, ne? Torino hat über 80 Minuten in Überzahl gespielt. Zu Hause gegen Spezia.
Ja, das ist krass. Und Spezia hat trotzdem die besseren Chancen gehabt. Also Italiano hat sich da das ein oder andere Mal an den Kopf gefasst, wie man da die Abschlüsse vergeben hat. Also Torino hätte sich auch über eine Niederlage nicht beschweren können.
Also das ist echt, ich verstehe es nicht. Absolute, na, wobei ich kann auch nicht immer sagen, dass ich alles nicht verstehe. Aber es ist tatsächlich einfach bei Torino geht es mir aber so schon seit 4 Jahren so, dass ich die immer irgendwie mit nach oben einordnen würde und dann ist es nur Dreck.
Da gab auch schon mal Jahre, wo sie in die Top Ten gekommen sind. Also ist das nicht, aber irgendwie sind da jetzt in den letzten, also seit der Verpflichtung von Walter Mazzari sind da nicht so viele intelligente Entscheidungen getroffen worden.
Ich find's krass, wie lange sich der Belotti das eigentlich anguckt bei denen, weil das eigentlich auch ein Stürmer ist, der durchaus bei einem Top-5-Club problemlos spielen könnte und der, also Respekt dafür, dass er sich das jedes Jahr wieder aufs Neue antut bei Torino, wo jetzt nichts wirklich vorangeht. Also der hätte durchaus das Zeug, um deutlich weiter oben mitzuspielen.
Herrliche Überleitung.
Ja, das hat sich der Johann nämlich auch gefragt tatsächlich und uns geschrieben, was wir denn davon halten und was wir denken, wie denn in den nächsten Jahren seine Karriere verlaufen wird. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Muss er den Absprung jetzt noch schaffen? Muss Torino jetzt irgendwas auf die Kette bekommen? Aber ich bin da tatsächlich voll bei Johann und auch bei Markus. Der könnte locker bei dem Champions-League-Team mitwirken. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er bei der EM, so sie denn gespielt wird, Mancinis Nummer 1 ist im Sturm, da auf sich aufmerksam macht und spätestens dann geht. Ich glaube, hat immer noch die Ausstiegsklausel für ausländische Vereine über 100 Mille oder so im Vertrag stehen. Ist die Frage, wer, wenn er nicht irgendwie auch, also er performt ja jetzt gerade auch nicht so krass, immer noch besser als alle anderen, aber hat auch immer wieder so Spiele, wo er dann irgendwie so nebenher läuft.
Ist natürlich auch das Team, ne? Also ich meine, das ist ja halt der Mittelstürmer und wir haben das ja irgendwann auch schon mal gesagt, der rackert und dann fehlt es vielleicht mal dann im Abschluss an der nötigen Energie einfach. Und ja, wenn du alles alleine machen musst, dann ist das halt auch irgendwie ja, bescheiden so. Und ich finde, das ist auch tatsächlich eine Überleitung zu noch einer weiteren Frage, die wir bekommen haben, und zwar zu Milan. Da wurde nämlich gefragt, wie das denn eigentlich ist, so weiß nicht, wenn so Zlatan aufhört zum Beispiel. Und für mich ist Belotti einfach der ideale Stürmer, der in dem aktuellen System von Pioli zu Milan wechseln muss. Das passt auch, also der kann diese Leuchtturmrolle ausfüllen, die Zlatan halt einnimmt und es passt auch einfach so gut, dass die jetzt Mandzukic verpflichten, weil der auch so viele Charakteristiken einfach in sich trägt, die auch Belotti ausmachen. Und also wenn der da funktioniert, dann ist der Weg ja quasi schon gemacht.
Und bei Milan hätte er natürlich auch einen Haufen Leute, die ihm auch die Arbeit abnehmen, was du gerade gesagt hast. Bei Torino muss er alles selber machen.
Genau.
Bei Milan hat er links, rechts einen Ante Rebic, Gruß an der Stelle, der da richtig Meter machen kann, Çalhanoğlu dahinter, Leao, da sind so viele Spieler dabei, Kessié aus der Tiefe, die ihm irgendwie quasi auflegen müssen und er kann sich dann auf das konzentrieren, was er am besten macht und das ist einfach Budenknallen ohne Ende.
Ja, stimmt. Wenn ihr es so sagt, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob er auch so Zlatan-mäßig den Spielern verbieten würde, Handschuhe anzuziehen.
Wahrscheinlich nicht.
Aber kann auf jeden Fall vorangehen, glaube ich. Dazu habe ich eine geile Geschichte übrigens, als wir die Frage geschickt bekommen haben, ist mir sofort, das kam vor dem inneren Auge, mein erster Einsatz, als ich selber mal die Kamera in der Hand haben durfte, war 2012, bin ich mit Torben Hoffmann zu Dunajská Streda gefahren. Damals war die Trainerlegende Werner Lorand da mal wieder kurzzeitig im Amt.
Ei, ei, ei.
Und wir waren dann in den Katakomben und auch in der Trainerkabine. Und kurz bevor es rausging zum Abschlusstraining, also das war wirklich, da ist es kein nicht mal fünfte Liga Deutschland, so von den Fazilitäten daher. Also wirklich, das war wie in einem schlechten Film. Und es kam ein Spieler mit Mütze raus. Und Torben Hoffmann hat gesagt, film den Spieler mit der Mütze. 10 Sekunden später kommt Werner Lorand hinterhergelaufen und haut ihm die Mütze vom Kopf runter. Das Lustige war, dass der Spieler, hat es ihm dann auch gezeigt, die Mütze getragen hat, und es war wirklich nicht so kalt, aber er hat ihm dann gezeigt, dass er die Mütze getragen hat, weil er oben eine kleine Platzwunde hat und genäht wurde. Und Lorand hat sich nur angeguckt und gesagt, das ist ja nix.
Hoffmann hat selbst unter Lorand gespielt, der kannte das schon.
Ja, genau. Der wusste auch sofort, dass der dann wahrscheinlich heute nochmal 2 extra Runden drehen muss. So viel dazu. Ich würde sagen, jetzt können wir langsam zur Roma kommen, oder? Jetzt haben wir, Markus, haben wir dich lang auf die Folter gespannt.
Na, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Es ist nicht so positiv, wie es gerne hätte sein dürfen.
Ja, das wäre eigentlich wie gemacht gewesen, für dich hier groß aufzutriumphieren, aber im Endeffekt Lazio durch die Tore von Immobile und dann in der 14. Luis Alberto 23. und nochmal in der 67. geht die Partie im Olympico an die Laziali und, das muss man sagen, hochverdient.
Vollkommen zu Recht, ja. Also ich habe selten so eine chancenlose Roma im Derby gesehen. Da hat es eigentlich an allem gemangelt, an taktischer Disziplin, an Ideen, ein Stück weit an der Einstellung, an der Wachsamkeit. Im Prinzip kannst du sagen, außer Paul Lopez war eigentlich kein Spieler, irgendwie auch nur ansatzweise an seinem Leistungsmaximum. Und der Lopez war dann einfach die ärmste Sau auf dem Feld, das muss man einfach so sagen. Da gibt es auch keine Ausreden dafür, weil die Roma aus meiner Sicht in Bestbesetzung gespielt hat. Das kann man jetzt nicht drauf schieben, auch Verletzte, Gesperrte, irgendwas, keine Ahnung. Man muss halt einfach sagen, für Lazio, Simone Inzaghi hat seine Mannschaft auf den Punkt perfekt eingestellt. Da kann man eigentlich nur Respekt sagen. Lazio war an dem Tag das Kryptonit für den Roma-Superman.
Ein schönes Bild.
Weil du gesagt hast, Bestbesetzung, ich dachte eigentlich auch, ich fand in den letzten Wochen Ibanez immer sehr gut. Der hat ja
also die ganze Saison schon. Ja.
Aber an dem ist das Spiel ja komplett vorbeigelaufen und die Wahnsinn. Gegenspieler auch.
Ja, also dann normalerweise vor dem 1-0 hast du natürlich schon Spinazzola, der den Ball mit dem Kopf ganz anders klären muss. Der kann den überall hinspielen, der spielt aber genau dem Laziali in die Füße, der guckt kurz rüber, spielt auf die andere Seite und dann hast du Ibanez, der wirklich in der Szene aussieht wie ein, weiß ich nicht, wie ein A-Jugendlicher, der verliert erst sieht er seinen Gegenspieler nicht kommen, dann wird er hektisch, rutscht aus, Ball ist weg, die legen ihn in die Mitte und Ciro sagt einfach nur noch Dankeschön. Also das ist dann natürlich auch, das ist auch viel zu einfach dann im Endeffekt. Das ist, vor allem in einem Derby kannst du sowas nicht bringen. Ist aber trotzdem überraschend bei Ibanez, weil das, wie du schon sagst, eigentlich ein richtig guter Innenverteidiger ist, der auch in den letzten Wochen immer auch gut aussah. Und jetzt dieses Mal sieht er gleich zweimal schlecht aus, weil beim 2-0, ja, das kann man, glaube ich, auch besser verteidigen.
Ich meine, er ist ja noch sehr, sehr jung. Glaubst du, da hat auch der ein oder andere vielleicht nicht mit dem Derby-Druck umgehen können?
Ja, vielleicht. Aber andererseits muss ich sagen, es war immer noch, es war ein Derby, aber es war ein Derby ohne Zuschauer. Also, und du hast auch immer noch genug, in Anführungszeichen, alte Füchse dabei gehabt, die die Jungs ein bisschen an die Hand haben nehmen können oder vielleicht auch genommen haben vor dem Spiel. Smalling hat genug Erfahrung hinten drin. Petro kam, glaube ich, nur von der Bank, Mkhitaryan, Dzeko, also da sind schon auch Leute dabei, die auch schon mal ein Derby gespielt haben. Aber ja, ich glaube, an dem Tag lag es vor allem daran, dass Lazio es einfach bärenstark gemacht hat. Lazio hat, man kann sagen, alle Trümpfe ausgespielt. Das ist eine wahnsinnig abgezockte und disziplinierte Mannschaft. Die haben für Taktik-Nerds haben die ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, kann man sagen. Die Räume unglaublich eng gemacht, haben nach vorne dann jeden Fehler gnadenlos bestraft. Und für die Roma war es halt genau das Gegenteil. Die Roma hat zwar durch die Mitte versucht, da ging gar nichts. Über die Flügel haben sie aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht probiert. Und dann hast du natürlich einen Gegner, dem du es dann halt wahnsinnig einfach machst, der dann seine Ketten schön dahinstellt und dich kommen lässt und dann auch nicht irgendwie groß die Breite sucht, irgendwie um die Ketten mal ein bisschen auseinanderzuziehen. Die haben sich halt hinten eingerichtet, der Roma ist nichts eingefallen und nach 90 Minuten fällt mir nicht eine Szene ein, wo ich jetzt sagen würde, oh, da hat es im Lazio-Strafraum aber mal lichterloh gebrannt. Also für ein Derby ist das einfach in allen Belangen zu wenig, das muss man einfach so sagen.
Punkt.
Ja, hat sich mal den Frust von der Seele geredet, der Markus, würde ich sagen.
Ja, es sind halt auch so verschiedene Sachen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass man dann mal versucht, aus der Tiefe vielleicht mal einen Vertikalpass auf die Stürmer, also beziehungsweise auf Dzeko zu spielen und die ausnahmslos alle in den Füßen von einem Verteidiger landen, das ist dann halt auch, da kannst du den Lazio-Verteidiger nachts um 3 Uhr wecken, der hält den Fuß rein und dann ist das ganze Thema erledigt. Hinten raus hat fast die komplette Hintermannschaft von Lazio schon gelb gesehen. Und das ist normalerweise was, wo du als, wenn du hinten liegst, 2-0, dass du normalerweise hergehst und ein bisschen Druck auf sie ausübst und darauf spekulierst, dass sie entweder vielleicht im Zweikampf zurückziehen, damit sie nicht runterfliegen oder dass sie durch dich ziehen und dann gelb-rot sehen. Aber in die Szenen sind sie halt gar nicht erst reingekommen. Und du hast im Prinzip dann auch später noch gewechselt, auch die Wechsel sind komplett verpufft. Und am Ende kannst du kurz und knapp sagen, bei Lazio ging der Plan auf und bei der Roma überhaupt nicht. Oder wie seht ihr das? Habt ihr es anders gesehen?
Nee, total. Also geh ich mit dir d'accord. Also ich meine, bis Dzekos Schuss in der 84. den Reiner da in der kurzen Ecke dann auch relativ problemlos abwehren konnte, kam da ja gar nichts. Und dann hat
den macht er normalerweise im Schlaf.
Ne? Ja, ja. Und Lazio hat das, was sie gut können, eben mit den schnellen Umschaltbewegungen und Immobile und, na gut, Alberto jetzt nicht als Vorbereiter, sondern als Torschütze, die Leute in Position bringen und dann eben Abschlüsse kreieren. Das haben sie super hinbekommen. Also hast du es richtig gesagt, da ist der Matchplan von Simone Inzaghi auf jeden Fall aufgegangen. Und ich sag mal so, wenn Lazio so in die Form hält, dann wird das für die Bayern sehr unangenehm in der Champions League.
Definitiv. Ja. Da verstehe ich auch die deutschen Medien nicht, die bei der Auslosung schon gesagt haben, los Glück für Bayern. Ich weiß nicht, ob sie das Spiel gegen Dortmund nicht gesehen haben oder ob sie die Serie A einfach ignorieren. Aber wenn ich die Bayern wäre, weiß ich nicht, ob ich mich gefreut hätte, auf so eine Mannschaft zu spielen, die hinten konsequent steht, was für die Bayern ja momentan auch nicht so, sage ich mal, die beste Voraussetzung ist, um ins Spiel zu kommen. Und dann hast du natürlich noch eine Mannschaft, die blitzschnell umschaltet und jeden Fehler, wie man jetzt am Freitag gesehen hat, auch in der Lage ist, gnadenlos zu bestrafen. Also da werden die Bayern sich wärmer anziehen müssen, als vielen Fans wahrscheinlich lieb ist.
Definitiv.
Wobei natürlich, wenn du dem Alberto natürlich so viel Platz lässt wie die Roma vorm 3-0, dann brauchst du dich auch gar nicht erst aufstellen.
Schön den Ball zurechtlegen, da
Wahnsinn.
19 Meter vom
3 Meter Platz, ja. Der hat noch gestoppt, hatten sich auf seinen starken Fuß gelegt und konnten dann schön das lange Eck schieben. Ich glaube, Paul Lopez hat erstmal Backpfeifen verteilt nach dem Spiel in der Kabine und jeder, der eine gekriegt hat, hat sie, glaube ich, auch verdient.
Ja, ich meine, das steht tatsächlich ja nochmal auf einem ganz anderen Papier, aber wir hatten das auch in einer Folge ja schon mit dem Kollegen Poppe, wo der auch das so nicht unterschrieben hat, dass es tatsächlich generell so eine gewisse Ignoranz und Arroganz deutscher Medien, glaube ich, gegenüber der italienischen Liga, weil man sie in den letzten Jahren halt nicht mehr so auf dem Schirm hat und bei Lazio vielleicht eh auch nochmal und dann, ja, geht alles nur über Immobile. Aber wenn ich mir anschaue, wie hoch die Bayern verteidigen, wie hoch da die letzte Linie steht, auch gegen Gladbach hat man es gesehen, kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass sie das eine oder andere Gegentor von Lazio schlucken müssen. Und dann wird es tatsächlich über 2 Spiele gesehen doch spannend, wenn die Bayern so in der Form sind, wie sie jetzt es eben gerade sind, beziehungsweise nicht sind. Aber wenn wir bei hier Spielphilosophie und taktisches Konzept sind und jetzt habe ich in den letzten Wochen oft von CK gelobt, muss ich dann doch auch mal die Frage stellen bei dem Spiel, es liegt doch auf der Hand, wie Inzaghi so eine Partie angeht.
Ja, im Grunde genommen hat Lazio das gemacht, was es kann.
Genau.
Es hat hinten wahnsinnig diszipliniert gestanden und dann umgeschaltet. Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte mir so ein paar Notizen schon mal für heute als Vorbereitung und Gedankenstütze gemacht. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, Lazio stand hinten, hat die Räume dicht gemacht, die Roma hat so ein bisschen lustlos hin und her geschoben und dann gab es kein Durchkommen und dann haben sie den Ball halt doch zurück in die eigene Hälfte und irgendwann zurück zum Torhüter gespielt und in dem Moment hat Lazio komplett nachgeschoben, vorne draufgegangen, haben dann den Torwart und die Abwehrspieler sofort unter Druck gesetzt und genau aus so einer Szene ist dann zum Beispiel das 1-0 gefallen und das sind gut und gerne auch Situationen, die gegen die Bayern 1-1 genauso passieren können, wenn denen nichts einfällt, wie sie nach vorne durchkommen und dann erstmal über den sowieso hochstehenden Manuel Neuer zurückspielen wollen. Wenn dann auf einmal 3-4 Mann, weiß ich nicht, Milinkovic, Savic, Ciro und wer auch immer auf der anderen Seite spielt, dann angerannt kommen. Ja, wenn du dann so einen Kühlschrank wie Niklas Süle hast, weiß ich nicht, ob der jetzt in der Lage ist, das so schnell zu lösen, wie ihm das lieb wäre.
Wobei das natürlich tatsächlich auch so ein bisschen zum System der Bayern gehört. Glaube ich, haben sie im Champions League-Finale auch so gespielt und wenn sie es dann halt gelöst bekommen, haben sie direkt zwei Linien eigentlich überspielt. Ne?
Ja.
Also kann so und kann so gehen, aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Das wird aktuell, aber es ist ja auch ungefähr noch einen Monat hin, glaube ich.
Ja, klar.
Wenn man sie aktuell gegeneinander spielen lassen würde, glaube ich, würde ich sogar
ja.
guten Gewissens ein bisschen was auf Lazio setzen.
Es wird auf jeden Fall kein Ponyhof für die Bayern, wenn es jetzt nicht sich großartig was verändert.
Aber wir haben ja letzte Woche das Thema, das war ja deine Frage sogar, warum denn die Roma nicht in Topspielen bestehen kann. Und wir haben unter anderem die Mentalitätsfrage gestellt und einen Bayer-Leverkusen-Vergleich gezogen. Und jetzt ja, kann die Frage leider nicht so stellen wie in diesem bekannten Fußballvideo vom Millerntor, woran hat es gelegen? Aber ja, woran liegt es denn?
Ja, also ich habe das auch angehört. Mario war ja ein bisschen vorsichtig mit dem Bayer-Leverkusen-Vergleich, aber ich finde den eigentlich ganz treffend. Also man kann die Mentalität der Mannschaft und auch des Clubs kann man schon mal zumindest mal diskutieren. Du hast, also bei der Roma generell, wir haben es vorhin schon mal gesagt, du hast einen Club, der ein bisschen im Umbruch ist nach Monchi und so weiter und so fort. Du hast viele junge Spieler, das ist natürlich schon mal ein Faktor, aber vor allem geht es halt darum, du hast James Palotta da gehabt, der irgendwie, weiß, wo man nicht so ganz weiß, was der irgendwie den Club irgendwie vorangebracht haben soll, in welcher Hinsicht. Jetzt hast du Friedkin als neuen Besitzer, die natürlich auch einige Veränderungen anstreben. Haben jetzt, glaube ich, Thiago Pinto heißt der, glaube ich, von Benfica geholt als Sportdirektor Ende 2020. Muss man mal sehen, welchen Einfluss der jetzt in Zukunft auch auf die Mannschaft hat und auf das generell auf die Ambitionen. Zumindest kennt er aber den öffentlichen Druck, den du bei Benfica in Portugal natürlich immer hast. Da muss man mal sehen, ob er dann das entsprechend auch einigermaßen auf Rom ummünzen kann. Aber ich muss euch vollkommen recht geben, das war so, wie ihr es letzte Woche gesagt habt, es fehlt auch so ein bisschen gefühlt diese Siegermentalität im Club. Und die muss man jetzt versuchen, irgendwie aufzubauen. Weiß ich nicht, unter Palotta, das kam mir so vor, als würde man, ja, er hat mal ein bisschen was gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass da der große Masterplan oder irgendwie ein 10-Jahres-Plan dahinter steckt, wie man hier vorankommen will, wie man vielleicht irgendwie die Top 3 angreifen will. Habe ich gar nicht so richtig gesehen. Das einzige Mal, wo Palotta versucht hat, richtig einen rauszuhauen, war, als er Monchi aus Sevilla geholt hat, dessen Projekt dann unter dem Strich, das muss man glaube ich so deutlich sagen, krachend gescheitert ist. Und Monchi ist dann zurück in den Schoß von der Sevilla-Familie zurückgegangen, hat aber vorher nochmal 70 Millionen für Nzonzi, Pastore und Kluivert rausgehauen. Oder wie man auch sagen kann, Geld durch den Schornstein gejagt. Das ist halt alles so ein bisschen, weiß ich, es war ein großes Missverständnis, das war dann auch relativ schnell klar, dass das nicht so ganz funktioniert. Monchi war wohl, denke ich mal, auch so ein One-Club-Man, der bei Sevilla gespielt hat und dann da seinen Führungsjob gehabt hat. Das hat auch funktioniert, funktioniert jetzt auch wieder ganz gut. Aber bei der Roma hat er im Prinzip in der Zeit, wo er da war, einerseits keine Werte geschaffen, weil Kluivert ist jetzt verliehen, Nzonzi ist verliehen, Pastore hat 25 Millionen gekostet, verdient ein Schweinegeld, hat fast kein Spiel gemacht, ist ständig verletzt und liegt im schlechtesten Fall noch bis 2023 der Roma auf der Tasche. Also das ist komplett verbranntes Geld. Dann hat Palotta den Stadionneubau nicht vorangebracht und da kommt dann halt alles zusammen. Wenn du den Vergleich dazu dann siehst, wir haben es eben schon mal besprochen, was bei Inter läuft, was bei Milan läuft, Napoli, bärenstark, auch mit Gattuso als Trainer, der da einen richtig guten Job macht, Atalanta sowieso, da muss man einfach sagen, dass die Roma da momentan einfach nicht mitkommt. Das, und zwar in allen Belangen. Das ist von der Mannschaft her und auch von dem, wie der Club sich aufgestellt hat.
Ich finde aber eigentlich, dass, gut, du hast die Kadertiefe ja schon angesprochen eingangs, dass also zumindest auf dem Transfermarkt trotz Mangel eines Sportdirektors jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren auch durchaus richtig gute Sachen gemacht wurden. Also die Transfers von Kumbulla und Mancini zum Beispiel auch. Also Smalling und Mkhitaryan haben sich ja auch als gute Transfers herausgestellt. Villa und Ibanez sind gute Griffe gewesen. Also ja, aber irgendwie, ja, dann spielen sie eben immer den auch teilweise super Fußball und wir loben Fonseca und dann, ja, weiß ich, dann kommen solche zwei Spieler. Und das sind halt dann nicht die, bei Napoli und Spezia kann man dann vielleicht irgendwie mit der Spannung oder sowas argumentieren, aber das ist bei Roma ja einfach genau das Gegenteil. Und das ist halt einfach weird.
Ja.
Und vor allem, du hast mit Kumbula, Mancini, Ibanez hast du drei sehr, sehr talentierte Innenverteidiger, sage ich mal. Das ist ein gutes Fundament für die Zukunft. Mit Smalling hast du einen, der erfahren ist, der die so ein bisschen an die Hand nehmen kann, der auch Bock hat, nachdem es bei Man United eine Zeit lang jetzt nicht mehr so für ihn lief. Aber trotzdem musst du irgendwie sehen, dass du halt die ganze Geschichte auf die Straße bringst. Das Wunderliche ist halt, ihr habt vorhin kurz gesagt, Napoli hat immer das Problem, dass die in den großen Spielen auftreten und dann gegen die Kleinen so ein bisschen am Struggeln sind. Und bei der Roma ist es genau umgekehrt. Die kleinen Mannschaften, das funktioniert eigentlich immer mit Geduld oder mit individueller Klasse, gewinnst du das und auf der Gegenseite verlierst du dann quasi gegen die Großen. Also du müsstest im Prinzip einen Hybriden aus Napoli und der Roma machen, um, sage ich mal, oben richtig da aufzuräumen an der Tabellenspitze.
Aber würdest du vielleicht auch sagen, dass die Derby-Niederlage jetzt noch so ein bisschen das Gesamtbild der Saison trübt, weil eigentlich kann man ja schon, sage ich mal, zufrieden sein,
Absolut,
oder?
ja.
Angesichts dessen, dass am Anfang auch das mit Dzeko lange unklar war, dass man da dann noch das Spiel gegen sich gewertet bekommen hat, gegen Hellas etc. pp. Es ist trotzdem irgendwie Platz 4,
Ja.
wäre ein Champions League-Rang.
Ja, natürlich, klar. Es ist ja auch nicht so, dass alles schlecht ist, das auf gar keinen Fall. Man kann jetzt auch das nicht einfach alles auf die Mentalität also es ging ja jetzt hauptsächlich um den Club, von der Siegermentalität, was ihr letzte Woche angesprochen hattet. Im Team finde ich das, wie du auch sagst, gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt das Derby mal ausklammert. Es gibt da zum Beispiel auch viele positive Beispiele. Ja, gegen Inter hat man 1-0 aus der Hand gegeben und dann das 2-1 gefangen, hat aber danach den Schalter wieder umgelegt bekommen, hat ruhig gespielt, ist nicht hektisch geworden und hat dann noch das verdiente 2-2 gemacht. Bei Sampdoria, wo Ranieri den Bus geparkt hat, was sie auch super gemacht haben, hat man ebenfalls immer weitergespielt und dann auch da nicht irgendwie Panik bekommen hinten raus, sondern hat dann einfach so lange seinen Stiefel runtergespielt, bis es 1-0 stand, hat das Spiel gewonnen und fertig. Ne? Ist natürlich auch eine Qualität. Und dann muss man halt jetzt noch sehen, dass man irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Bock umstößt, weil das ist wieder so ein falsches Phrasenschwein, ne? Aber ja, also die Roma kann auch souverän. Das sieht man, wie gesagt, in solchen Spielen gegen Sampdoria. Und Erfahrung ist eigentlich auch genug da. Dzeko, Smalling, Mkhitaryan, Petro, das sind, weiß ich nicht, ob es Nuancen sind, es ist ein bisschen schwierig zu erklären von der Analyse her einfach.
Ja, mal sehen, was sie dann die nächsten Wochen machen. Das ist zweimal Spezia, Pokal und Liga, dann Hellas, also drei Heimspiele in Folge tatsächlich. Und dann gibt es am 6. Februar das nächste Spitzenspiel in Turin bei Juve. Da könnte man ja dann sozusagen mal deine Thesen überprüfen oder auch die Thesen insgesamt, wie das dann gegen Top-Teams läuft.
Sah aber im ersten Spiel gegen Juve nicht schlecht aus. Zweimal Veretout, am Ende 2-2, aber trotzdem Überzahl, ne? Aber gut, okay. Wobei Juve natürlich auch, sage ich mal, in Unterzahl mit einem Mann weniger immer noch eine Wahnsinnsmannschaft auf dem Platz hat, das ist auch klar, ne?
Ja, stimmt, ja, genau.
Aber es gäbe auch Mannschaften, die vielleicht sogar verloren hätten gegen ein Juve mit einem Mann weniger. Und was mir gerade noch einfällt, was ich auch ab und zu mal jetzt gelesen habe, war, dass Leute gesagt haben, dass sie nicht wissen, ob Fonseca der richtige Mann ist, weil er an der Seitenlinie so ruhig ist. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, weil es muss nicht jeder an der Seitenlinie ein Klopp oder ein Simeone sein. Der ist halt eher ein ruhiger Vertreter. Er macht ja, wie ihr habt es ja eben auch schon angesprochen, in vielen Fällen sieht das ja auch nicht schlecht aus, was die Roma spielt. Das ist ein schöner Fußball, attraktiv anzusehen. Nur irgendwie gegen die Großen so richtig will es nicht funktionieren. Und da wird, denke ich mal, bei manchen Fans auch einfach mitspielen, dass Leute wie Allegri gerade am Markt sind, dass man dann überlegt, ah, vielleicht könnte man den großen Macher von Juve holen oder irgendwas in der Richtung, denke ich mal, spielt da eher mit, weil den ganz großen Vorwurf kann man von Zeka nicht machen, weil du stehst mit der Roma trotz, ja, nicht dem allertiefsten Kader, stehst du trotzdem immer noch auf einem relativ oder auf einem sehr guten Platz. Das ist nicht von anzuweisen, aber da nur von Zeka das in die Schuhe zu schieben, das ist mir auch einfach zu billig dann, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das verstehe ich. Aber apropos große Namen.
La Squadra Eterna.
So, und jetzt gibt es eine Premiere. Und zwar macht Markus, der selber sozusagen die Idee für den Rubriktitel Squadra Eterna hatte, seine Roma Top 11, weil wir haben, Marius und ich haben letztens mal eine gemacht irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir hatten die in der, wir haben ja in der allerersten Serie Amore-Folge haben wir über die Roma geredet.
Da haben wir die aber nicht gemacht.
Da war das diese Stadion, da gab's diese Kategorie nämlich noch nicht. Und dann gab es irgendwann mal die Nachfrage, ob wir das nachholen können. Und ich, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wen ich aufgestellt habe, außer Aldair und Totti.
Ja, war ich doch.
Ja, so war es bei mir aber auch. Und warum das Ganze jetzt eine Premiere wird, ihr macht das jetzt alleine, Marius, und du musst auch den Podcast alleine beenden tatsächlich. Ich muss mich jetzt ausklinken und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich sozusagen selber eine Podcast-Folge nachher hören werde, wo ich nicht weiß, was passiert.
Mystery.
Bekommt ihr das hin?
Das bekommen wir hin.
Ich mache mein Mikrofon einfach auf stumm, lasse die Aufnahme weiterlaufen und ihr tobt euch aus.
Werden wir tun.
Alles klar.
Dann, in diesem Sinne.
Dann gutes Kind abholen.
Gutes Gelingen, frohes Fest.
Schön, ich wünsche allen HörerInnen eine schöne Woche. Markus, vielen Dank von meiner Seite aus und jetzt noch viel Spaß mit Marius.
Ja, schönen Tag noch, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ja, das ist
ja, Mensch.
Schon einsam hier das auf einmal. Ne?
Unglaublich. Ja gut, aber Squadra Eterna, du hast dir was zurechtgelegt und kannst ja einfach so von
ich habe mir was zurechtgelegt
von hinten raus
vielleicht auch so ein bisschen zumindest
wie gesagt ich erinnere mich nicht so gut wen ich da ich, ja, wir haben das ja schon mal und ich habe es mir leider nicht nochmal angehört, aber ja, du sagst einfach erstmal Position, die Mannschaftsteile und ich kommentiere das.
Genau, du kannst ja bei mir mit kommentieren. Genau, du kommentierst ein bisschen mit. Also im Tor habe ich mit mir gerungen eine ganze Zeit lang und hatte eigentlich vor, Alisson Becker ins Tor zu stellen, aber weil der nur eine Saison richtig Stammtorhüter war, da aber trotzdem Bernd Schaar. Und weil ich den auch absolut geil finde, aber ich musste dann einfach umschwenken auf Doni, weil der 200 Spiele für die Roma gemacht hat, zweimal Pokalsieger war. Und deshalb habe ich den Brasilianer ins Tor gestellt.
Alisson wäre natürlich, also jetzt allein aufgrund der Klasse, irgendwie so die logischste Wahl wahrscheinlich. Also vielleicht der beste Torwart, der je bei der Roma gespielt hat. Aber ich war auch, also tatsächlich letztens habe ich das nachgeguckt und ich war überrascht, wie, also dass Doni da bei den Rekordtorhütern der Roma so weit oben ist. Habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehört.
Krass, ne? Ja, Wahnsinn. Zweimal Pokalsieger sogar geworden mit der Roma. Also
stimmt.
Läuft unter dem Radar, aber krass.
Ja, Antonioli wäre für mich, glaube ich, noch so ein Name.
Also ich habe es bei mir jetzt so ein bisschen so gemacht, damit das ein bisschen, ja, damit ich ein bisschen in Struktur reinkomme, habe ich jetzt davon abgesehen, hier versucht, den Nerd raushängen zu lassen und irgendwelche 42er Meisterspieler aufzustellen. Ich habe mir jetzt gesagt, dass ich nur Spieler nehme, die so ab 99, 2000 bei der Roma gespielt haben, also Spieler, die ich zumindest im Fernsehen oder irgendwo auch mal selber habe live spielen sehen. Deshalb ist auch unter anderem Tante Käthe dann rausgefallen am Ende.
Ui.
Also meine Spieler fangen alle so bei 99 rum ungefähr. Zu der Zeit aufwärts haben die alle gespielt für die Roma.
Da bist du auch so ein durch Totti zur Roma gekommen, ne?
Absolut, komplett, ja, total.
Okay. Ja. Also gut, dann Verteidiger.
Ich habe dann auch ein bisschen hin und her überlegt, Leute wie Walter Samuel, Christian Schifu, Philippe Maxess, sogar Jon Arne Riise war auf meiner Shortlist auf, die habe ich aber alle im Endeffekt rausgenommen, um eine halbwegs vernünftige oder auch realistische Aufstellung hinzukriegen. Ich habe auf der einen Außenverteidigerposition mich für Cafu entschieden, zweimal Weltmeister, später Champions League Sieger mit Milan, zweimal den Scudetto geholt und als junger Spieler auch ohne viele Einsätze mit Sao Paulo unter anderem dreimal Meister und zweimal Copa Libertadores und halt 142 Länderspiele für Brasilien, denke ich, sprechen eine deutliche Sprache, warum ich den reingeholt habe. Als Außenverteidiger.
Ja, da muss man nicht viel zu sagen, ja. Glaube ich.
Dann Innenverteidiger, den von dir aus deinem Duo Eterna Aldair, der Altmeister, 20 Jahre bei der Roma, drei Weltmeisterschaften, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 436 Spiele, auch wahnsinnig viele Länderspiele für Brasilien gemacht, hat einen richtig feudalen Abschied im Olympico damals bekommen und war derjenige, der vor Francesco Totti die Binde hatte und die an ihn dann quasi übergeben hat. Ich glaube, 2003 rum müsste das gewesen sein. Und dann, also man kann sagen, bevor Totti die 14 Jahre am Arm hatte, war Aldair der Letzte, der quasi lange Zeit die Binde bei der Roma getragen hat.
Ja, krasse Legende. Auch, Punkt.
Auf jeden so, Fall, ja. Absolut. Ja. Genau, dann habe ich zweiter Innenverteidiger Kostas Manolas.
Aha.
einer meiner Lieblings-Roma-Verteidiger der letzten Jahre. Das ist für mich ein Spieler, der mit der Art, auch wie er mit seiner Leidenschaft und so, das ist so einer, wie man so schön sagt, der das Publikum auch so ein bisschen anzünden und mitnehmen kann. Peak war natürlich das Tor gegen Barca und dann der Jubel, wo er bald geplatzt wäre und sie am liebsten wahrscheinlich das Trikot vom Leib gerissen hätte. als der dann zum Napoli verkauft wurde, zwar für gutes Geld, aber das hat mich richtig aufgeregt. Und dazu kommt noch jetzt rein, subjektiv und von der Ästhetik her, ich finde die 44 ist auch eine richtig geile Rückennummer für einen Fußballer.
Ist auch, also tatsächlich Manolas, da, wenn ich an den denke, dann muss ich auch immer an diese Szene denken, wie er das Tor macht und da irgendwie zur Eckfahne läuft und das sind schon richtig geile Bilder gewesen.
Erst zur Eckfahne, dann zur Trainerbank und dann brüllt er da Richtung Haupttribüne, als ob er den Stadionsprecher ablösen will. Also das war schon eine geile Aktion.
Ja, das passt auch. Also solche Spieler passen auch irgendwie gut zur Roma.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das ist so einer, der die Leute auch ein bisschen anzündet. Und das ist, glaube ich, gerade bei einem Club wie der Roma ist das. Du wirst sehen, da kommen noch mehr von solchen Typen in meiner Mannschaft hier. Oi, oi. Ich hab ein bisschen ein Fable für solche.
Ja, die Erwartungen bleiben hoch.
Die eine Ecke und eine Kante haben, aber dann, sage ich mal, fürs Publikum halt einfach, wo man dann nochmal 5% extra gibt, wenn man als Fan in der Kurve steht. Machen wir mal weiter auf der anderen Außenverteidigerposition. Vincent Condella, Weltmeister, Europameister, Scudetto mit der Roma oder kurz gesagt, alles erreicht, was man als Fußballer erreichen kann.
Ja.
300 Spiele ungefähr für Giallo Rosso gemacht und für mich einer der besten Außenverteidiger seiner Zeit.
Habe ich tatsächlich live gar nicht so aktiv mehr mitbekommen. Da war ich auch, also ich bin zu jung, um mich da groß an die, also ich habe die WM 98 zwar gesehen, aber also 96 war mein erstes Turnier. 2000, boah, ich erinnere mich einfach irgendwie nicht mehr dran und dann auch nicht an den linken Verteidiger von Frankreich. Aber es ist auf jeden Fall als Name natürlich krass präsent. So.
Und halt 300 Spiele für die Roma ist halt auch gar nicht mal wenig.
Ist ja, also das hatten wir doch, glaube ich, bei Twitter mal in der Diskussion, dass nur Tadej mehr hat als Ausländer bei der Roma, ja.
Genau. Übrigens Ausländer bei der Roma, mir ist jetzt bei der Recherche über Transfermarkt.de aufgefallen, dass ja auch mal ein Jahr Sami Kufur bei der Roma war. Das habe ich komplett ausgeblendet. Das ist mir
auf ganzer Linie entfallen. Ist von den Bayern dahin gegangen.
Genau, für ein Jahr ausgeliehen gewesen. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann habe ich noch einen
Giocatore Sorpresa auch nochmal eingebaut.
Richtig, genau. Und dann habe ich einen, bin ich mal gespannt, ob du den kennst. Sagt dir der Name Marco Cassetti was?
Natürlich.
Echt? Also der hat 200 Spiele für die Roma und ich musste echt überlegen, wer das war. Ich hätte jetzt kein Bild im Kopf gehabt, absolut noch an.
Der war bei Lecce vorher, glaube ich.
Mhm. Okay.
Ja, Kämpfer.
Nee, der war in dieser Liste nämlich drin, ich habe jetzt mal so die mittleren Nullerjahre halt mit durchgeguckt, ne, natürlich so, der war fast jedes Jahr drin, da bin ich mal auf das Profil gegangen, der hat fast 200 Spiele für die Roma gemacht, der ist komplett irgendwie, weiß ich nicht, in den Untiefen von Fußball, sinnlosem Inselwissen irgendwie verschwunden, der Mann.
Ich habe den auch als ziemlichen Kämpfer und Abräumer da im Mittelfeld abgespeichert.
Ja, das dürfte dann auch einigermaßen hinkommen. Wechseln wir mal ins Mittelfeld. Fange ich gleich wieder mit einem meiner absoluten Lieblinge an. Sind wir wieder bei Ecken und Kanten. Raja Nainggolan, unglaublicher Mentalitätsspieler, Fanliebling bei der Roma. Der auch richtig Bock hatte, für die Roma zu spielen, der das immer wieder gesagt hat. Ganz am Ende dann seiner Zeit hat man dann schon gemerkt, das war dann auch diese besagte Palotta-Zeit, wo man ihn dann loswerden wollte und dann hat auch nur Inter das Geld gehabt, um ihn zu bezahlen, nur das finanziell irgendwie darzustellen, haben ihn dann geholt, aber er wurde nicht glücklich, Inter wurde nicht glücklich, er ist jetzt zum zweiten Mal nach Cagliari zurückgewechselt, weil das alles nicht funktioniert hat. Bei der Roma absolut geiler Spieler, auch eine absolute Erscheinung, von der Optik her natürlich schon. Und was meiner Meinung nach oft vergessen wird bei ihm, ist, dass das auch ein ziemlich guter Fußballer ist, weil er hat einige Scorerpunkte für die Roma gesammelt. Er bekam im Gegenzug natürlich immer in Hotels sein Einzelzimmer mit Balkon, damit er abends in Ruhe eine rauchen konnte. Aber er hat aber auf den Platz seine Leistung gebracht. Also von daher hätte ich da als Trainer vielleicht auch drüber hinweggesehen.
Ja, also klar, da gab's dann, kam ja alles durch den belgischen Nationaltrainer Martinez auch irgendwie alles für das sehr hochgekocht und Monchi war dann ja, glaube ich, auch eher dann für den Abgang. Aber es ist halt so ein bisschen so der belgische Vidal vielleicht. Also man denkt bei dem tatsächlich, ja, das ist ja so ein Sechser, so ein Abräumer, aber nee, Hast vollkommen recht, also technisch unglaubliche Fähigkeiten und dann auch einen richtig strammen Schuss aus der Distanz, so jemand, der auch teilweise über 10 Saisontore gemacht, glaube ich.
Ja.
Ja, geiler Kicker.
Ja. Und der Vidal-Vergleich kommt oft, aber ich finde, dass der Fußballer sich sogar besser ist als Vidal, aber aus
Ja.
irgendwelchen Gründen nicht dieselbe Karriere gemacht hat, insgesamt betrachtet, obwohl er trotzdem nicht schlecht war.
Ja.
Und ich weiß auch noch, dass er von der Roma eigentlich nicht weg wollte. Das hat er relativ oft gesagt, aber dann, wenn Monchi und alle anderen sagen, es muss, dann hat er halt auch keine Wahl gehabt. Naja, um meine Doppel-Sechs der Angst zu vervollständigen, kann jetzt natürlich nur noch Daniele De Rossi kommen.
Natürlich.
Zweitgrößte Identifikationsfigur der Clubgeschichte, Giallo Rosso durch und durch, absolut on fire in jedem Derby. Es gibt zig legendäre Geschichten zu ihm. Torjubel vor der Nordkurve mit Stinkefinger. Also auch einer, der mal gern früh vergeht. Hat auch nicht zu Unrecht dieses Vorsicht-Grätsche-Tattoo auf der Wade. Aber einer, der vor und während dem Derby dann immer Feuer ins Öl gegossen hat. Aber der trotzdem, auch wie Nainggolan, kein schlechter Fußballer war. Ich glaube, 2008, 2009 war der, glaube ich, sogar mal Spieler der Saison in der Serie A.
Ja, das sind ja auch die Vizemeisterzeiten gewesen mit Spalletti
Genau.
wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, ist einmal Meister geworden, war Weltmeister 2006, 117 Länderspiele für Italien. Ich habe mir extra nochmal nachgeschaut, 616 Spiele für die Roma. Viel mehr Romanisti geht eigentlich nicht.
Richtig, ja.
Außer, Wahnsinnsüberleitung, außer Cesolo un Capitano, der große Francesco Totti, 785 Spiele, unfassbare 307 Tore, wahnsinniger Spieler, großer Künstler, Volksheld. Die Superlative gehen natürlich noch endlos weiter. Hassfigur der Laziali und manche sagen von den Roma-Fans, in Rom hat nur der Papst mehr zu sagen.
Hassfigur von Carsten Ramelow auch.
Ja, von so ein paar wahrscheinlich. Als er aufgehört hat, war natürlich, glaube ich, auch bei den Laziali der ein oder andere traurig, weil im Derby seitdem, das geht mir zumindest so, seit De Rossi und Totti bei den Derbys nicht mehr dabei sind, geht es mir ein bisschen so, wie es den BVB-Fans relativ die ersten Jahre nach dem Abschied von Klopp ging. Also da musste man sich erstmal, das sind die Situationen, an die muss man sich erstmal so ein bisschen herantasten und sich dran gewöhnen. Totti natürlich auch legendär für seine launischen Auftritte, für seine Ausraster, aber halt auch für seine besonderen Momente. Für mich einer seiner absoluten Boss-Moves abseits des Platzes war, als er diese zwei Bücher mit Totti-Witzen selber veröffentlicht und das Geld dann an die UNICEF gespendet hat.
Ja, das hat man ihm ja, sowas hat man ihm ja dann immer gar nicht zu. Dadurch kommen ja diese Witze auch zustande, ne? Dass man ihm
Genau.
sowas Intelligentes auch einfach nicht zugetraut hat. Und da hat
Ja,
er
und
den Leuten dann auch den Mittelfinger gezeigt.
genau. Und sein Lieblingswitz war ja, Francesco Tottis Bücherei ist abgebrannt und beide Bücher gingen dabei zugrunde. Totti war untröstlich, weil das zweite hat er nicht mal fertig ausgemalt. Ne? Und dann, so auf dem Niveau geht es dann halt da
Ja,
zwei
ja.
Bücher weit weiter. Francesco Totti auf jeden Fall für mich persönlich jetzt, also bis heute außerhalb der Bundesliga, mein absoluter Lieblingsspieler.
Kann ich verstehen.
Und dann wollen wir mal weiterschauen. Und dann habe ich noch so einen Römer aus Rom in meiner, also ich habe einen 4-4-2. Ich habe jetzt noch Alessandro Florenzi nominiert. Galt ja eine Zeit lang so ein bisschen als der Thronfolger von Totti respektive De Rossi, weil er auch einen ähnlichen Weg gegangen ist, aus der eigenen Jugend kam, früher in der Kurve gestanden hat, wurde dann aber ja jetzt die letzten Jahre ein bisschen auch zu einem Politikum bei der Roma. Bei den Fans war er, bei den meisten sehr beliebt, aber Monchi hat dann quasi den so ein bisschen, man könnte fast sagen, gegen seinen Willen nach Valencia verliehen, weil dem halt auch die, schätze ich, schätzungsweise die Hausmacht dieser Lieblinge in Rom vielleicht auch so ein bisschen gestunken hat. Die Leihe war nicht glücklich, jetzt ist er bei PSG. Da gönne ich ihm, dass er noch ein bisschen Erfolg hat, obwohl PSG jetzt nicht sonderlich weit oben in meiner Lieblingsliste landen würde, aber ihm gönne ich das absolut, dass er da nochmal eine gute Zeit hat. Ja, wie
Na, auch
gesagt,
nochmal einen Titel gewinnen.
vielleicht noch mal, genau, vielleicht noch mal ein paar Titel gewinnt. Und bei der Roma war er, gut, er hat natürlich nicht mal, glaube ich, ein Jahr gehabt oder sogar zwei, wo er relativ viel verletzt war auch. War aber ansonsten für mich ein richtig geiler Spieler und vor allem auch einer, der bei der Roma, glaube ich, außer Torhüter alles irgendwann mal gespielt hat.
Ja.
Beim alten TC-Klassiker Anstoß 3, ich glaube, hier ist die Firma Ascaron. Bei Anstoß 3 würde bei seinen Attributen stehen, er ist überall einsetzbar, glaube ich. Also, er hat wirklich alles gespielt.
Sehr schön. Waren auch die Stürmer.
Genau. Mittelfeld sind Tomasi, Emerson, Pjanic, das sind alles Spieler, die sind bei mir durchgefallen. Auch Strootman, der jetzt nach Genua gewechselt ist, hätte eigentlich einen Platz verdient, aber ich musste irgendwie musste ich einen Punkt finden. Deshalb. Ja, Stürmer. Ja,
das ist immer schwierig.
Das ist sogar sehr schwierig, manchmal. Im Sturm habe ich einen, der kam bei euch schon oft genug vor. Erster Stürmer, Batigol, zwar nur 3 Jahre bei der Roma, aber auch einer meiner Lieblingsstürmer
immer.
Aller Zeiten. Unfassbar Killerinstinkt, der schon in den hast du bei Florenz auch als gegnerischer Fan, musstest du den einfach schon lieben. Das war unfassbar. Ich glaube, der ist seit 2016, habe ich jetzt kürzlich gelesen, ist der sogar Ehrenbürger von Florenz.
Ach krass, ja.
Ja, ist einer der besten Neuner seiner Generation und auch mit seiner Mähne, die er dann bei der Roma dann abgeschnitten hat, aber mit seiner geilen Frisur auch eine absolute Erscheinung vorm Tor.
Total, total. Ja. Mega geiler Spieler, ja, wir haben es schon häufig erwähnt. Ja, Batigol halt.
Batigol halt, genau. Und ihm zur Seite habe ich gestellt Vincenzo Montella. Der kam ja 99 zu Roma und machte halt genau da weiter, wo er vorher bei Samp aufgehört hatte. Er schoss Tore am Fließband. Mitte der 90er hat er, glaube ich, erstmal unterklassig bei Empoli und Genua ordentlich losgelegt und ist dann quasi über Samp zu Roma gekommen. War meiner Meinung nach so um die Jahrtausendwende einer der aufregendsten Stürmer in der Serie A. Hat dann gegen Ende seiner Karriere nochmal bei Fulham 1 Jahr auf Leihbasis gespielt. Das war okay, aber auch nichts Überragendes mehr. Kam dann zurück, wurde nochmal nach Sampdoria ausgeliehen. Also er hat dann Roma, Sampdoria, das sind so mehr oder weniger Konstanten bei ihm, wo er mehrmals war oder länger war. Und ja, hat dann seine Karriere beendet. Spitzname Aeroplanino, das kleine Flugzeug. Passt auch absolut, denn der gute Mann ist nur 1,72 groß.
Er hat immer gerne Fallrückzieher-Tore gemacht.
Auch das, ja. Und sein Flugzeugjubel war damals aber früher auf dem Bolzplatz auch immer gern gesehen.
Ja. Ja, auch, also finde ich tatsächlich auch ein Stürmer, der immer ein bisschen unter dem Radar in der allgemeinen Wahrnehmung schwimmt, weil er vielleicht auch für Italien immer, also nie die große Nummer in der Squadra war. Aber ja, klar, für die Roma auf jeden Fall.
Hat so ein bisschen, teilt so ein bisschen das Schicksal von Super Marco Del Vecchio, der auch auf meiner Shortlist stand,
ja.
Der auch viele Spiele gemacht hat, geiler Spieler, aber in der Squadra Azzurra einfach das Problem hatte, dass er in einer Zeit gespielt hat, wo halt die unter anderem die Inzaghis aktiv waren und da war halt nichts zu holen, also richtig.
Stimmt, ja.
Schade für ihn.
Total, ja.
Auf meiner Shortlist war übrigens noch drauf, Abel Balbo. Ich hätte gedacht, dass du den vielleicht eventuell, wenn du eine komplette Liste machst, noch mit aufführst.
Ja, auch natürlich bei Parma gespielt. Mhm. Bisschen teilweise vor meiner Zeit, aber ja, auch ein legendärer Name auf jeden Fall.
Ich glaube auch 2 Titel mitgeholt mit Parma sogar, ne? Damals UEFA Cup-Sieger.
Ja, genau. Argentinier. Ja, man hört viel Gutes über ihn.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schöne Elf. Viele große Namen. Da gilt natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eure Roma-Elf aufstellen wollt, und die könnt ihr uns natürlich mit dem Hashtag Serie Amore bei Social Media immer schicken. Und wir teilen die dann auch sehr gerne. Ja, pickepacke volle Folge auf jeden Fall. Jetzt deutlich über der Stunde, aber ich glaube, das ist ja auch sehr dem Informationsgewinn, den man da hier jetzt bekommen kann, um uns immer selbst zu loben. Ja, vielen Dank, Markus. Das,
sehr gerne.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich hätte noch eine Stunde weiter erzählen können, weil in den Transfermarktdaten habe ich mich mehrere Stunden nochmal verloren jetzt über das Wochenende. Da
sehr
sind
gut.
Schon noch ein paar Wahnsinnsnamen aufgetaucht.
Ja, das da gerät man dann immer leicht ins Schwärmen.
Das ist wohl.
Auf jeden Fall. Wenn ihr nach dieser Folge ins Schwärmen geratet, lasst uns das gerne wissen. Ihr kennt die allgemeinen Funktionen mit Sterne bewerten, Folgen, Kommentare. Auch natürlich unbedingt gerne wieder Fragen einsenden. Wir haben jetzt eine Frage, gab es noch bei Twitter zu Talenten in der Serie B, und weil da Sebastiano Esposito weiter geleitet wurde, quasi übers Ball nach Venezia. Das machen wir dann in der nächsten Folge, genauso wie es bei Milan Die Frage war auch noch ein bisschen länger da. Da gehen wir nächste Woche nochmal ausführlicher drauf ein. Keine Angst. Aber gerne weiter. Das waren viele Fragen diese Folge. Das fand ich sehr gut. Und wenn ihr Stadionerlebnisse habt, an die ihr euch erinnert, Markus, da kannst du uns ja gerne auch noch eine Sprachnachricht schicken, dass das dein Olympico-Erinnerungen oder so. Dann,
muss ich leider zugeben, ist auch nicht das schönste Stadion zum Besuchen mit der Laufbahn
und so. Also, ja, das stimmt natürlich. Aber wenn du da was hast, dann schick mir einfach eine Sprachnachricht.
Wir bauen das ein. Das können wir gerne machen, aber ich glaube, es wird dann eher San Siro. Nicht nur, weil es mit der Eintracht war, sondern weil es halt einfach ein unfassbares Stadion war.
Gut, das ist natürlich auch eine geile Erinnerung mit der Eintracht, natürlich, das verstehe ich. Das mag sein. Aber ja, die könnt ihr uns bei Instagram zum Beispiel schicken. Darauf achten, das hatten wir ja mit Silvano, dass die Nachrichten nur eine Minute lang sein können. Da können es dann auch ruhig mehrere sein. Wir schneiden das dann zusammen. Damit, in alter Frische, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Vielen Dank, macht's gut, ciao.
Funks. Hallo, da bin ich wieder. Wisst ihr, was ich mag? Das letzte Wort zu haben. Und weil ich es machen kann, mache ich es auch einfach. Schneide ich mich hier hinten schön hinter das Outro nochmal dran und sage danke Marius für die Moderation. Sorry nochmal, dass ich einfach so abgehauen bin. Kommt nicht wieder vor, hoffentlich. Markus, das war eine schöne Squadra Eterna über Kostas Manolas. Können wir uns vielleicht nochmal unterhalten bei Gelegenheit. Und ansonsten, ich habe Silvano vergessen, der hatte mir seine zweite Sprachnachricht geschickt und ich habe noch mehr Stadionerlebnisse geschickt bekommen. Darauf dürft ihr euch freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt Serie Amore. In diesem Sinne, reingehauen und bis bald.